Heute haben wir das Kreuz kultiviert. Wir tragen es als Schmuckstück um den Hals und haben uns so sehr an die Form des Kreuzes gewöhnt, dass es in der Regel nichts mehr in uns auslöst. In der Antike war das ganz anders. Kreuzigung in der Antike, das war nichts anderes als legalisierter Sadismus. Die Kreuzigung ist wohl eine der brutalsten Hinrichtungsmethoden, die je erfunden wurde. Die Kreuzigung Jesu Christi gilt neben der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten als der zentrale Punkt in der christlichen Geschichte und hat unzählige Debatten, Interpretationen und Streitgespräche ausgelöst und inspiriert. Schon der Apostel Paulus hat festgestellt, dass die Botschaft vom Kreuz für viele wie eine Torheit wirkt. 1. Korinther 1, Vers 18. Der große christliche Denker C.S. Lewis schreibt in seinem Werk Pardon, ich bin Christ, Zitat, die zentrale christliche Überzeugung ist, dass der Tod Christi uns irgendwie mit Gott ins Reine gebracht und uns einen Neuanfang verschafft hat. Die Theorien darüber, wie das zuging, sind eine andere Sache. Zitat Ende. Auf die verschiedenen Theorien werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Zu wissen, dass Christus an meiner Stelle gestorben ist, bedeutet, dass ich nicht länger befürchten muss, noch in meinen Sünden, also noch getrennt von Gott zu sein. Es gibt einen Ausweg für objektive Schuld in meinem Leben. Eine Schuld, die ich subjektiv unter anderem durch Scham empfinde. Das Kreuz aber nun versichert uns, der Weg zu Gott, zur Realität schlechthin, ist offen. Vergebung ist realisierbar. Innerer Frieden ist möglich. Das Kreuzesgeschehen hat also auch unglaubliche pastorale und psychische Auswirkungen. Davon gibt es zahllose Erfahrungsberichte aus der Geschichte und Gegenwart. Darüber hinaus gilt es, nicht einfach nur zu behaupten, sondern zu begründen, was wir glauben. In vielen christlichen Gemeinden und Kirchen hören wir regelmäßig, was wir glauben sollen. Aber wie oft hören wir auch, warum wir etwas glauben sollen? Der große Tübinger Bibeltheologe Adolf Schlatter hat in seinem Werk Das christliche Dogma dies wie folgt umschrieben. Zitat: Es wird aber schmerzhaft, wenn man an die große geistige Arbeit denkt, die jeden Sonntag im evangelischen Deutschland geschieht und zum Teil dadurch fruchtlos wird, dass die Predigenden ihren Glauben bloß beschreiben. Begründet ihn doch! Zitat Ende. Gerade in Bezug auf das Kreuzesgeschehen ist eine Begründung in heutiger Zeit dringend notwendig. Dabei ist zu beachten, kein ökumenisches Konzil hat sich jemals verbindlich über das Thema des Sühneopfers geäußert, sodass die Kirche hier ohne konziliare Führung auskommen musste. Anselm von Canterbury's Cur Deus Homo, warum Gott Mensch wurde, aus dem Jahre 1098, war die erste systematische Auseinandersetzung mit der Lehre vom Sühneopfer. Mindestens 9 verschiedene Modelle wurden aufgrund der vielen Bilder und Metaphern, die wir in der Schrift zum Tod Jesu finden, im Laufe der Kirchengeschichte angeboten. Gehen wir diese ganz kurz im Schnellverfahren für einen ersten Überblick durch. Wir haben erstens die sogenannte Lösegeldtheorie. Jesus hat uns freigekauft, indem er das Lösegeld für uns an den Satan gezahlt hat. Zweitens die sogenannte Satisfaktionstheorie. Jesus hat Gottes Ehre wiederhergestellt und uns dadurch vor Strafe bewahrt. Drittens die Christus-Victor-Theorie. Jesus ist der Sieger über die Mächte, die uns gefangen halten. Sünde, Tod und Teufel. Viertens die sogenannte stellvertretende Sühnelehre. Jesus hat die Strafe, die wir verdienen, stellvertretend für uns auf sich genommen. Fünftens die sogenannte Regierungstheorie. Jesus leidet als eine Art Abschreckung und so wird Gottes moralische Regierung des Universums aufrechterhalten. Sechstens die Lehre von der Theosis. Wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur durch Jesu Tod. Weiterhin die Beispieltheorie. Jesus dient als ultimatives moralisches Vorbild. Und zu guter Letzt die sogenannte Solidaritätstheorie. Jesus identifiziert sich am Kreuz mit allen, die zu Unrecht unterdrückt werden und leiden. Soweit ein ganz kurzer erster Überblick. Zahllose Bücher und Artikel wurden zu dem Thema veröffentlicht. Heute möchte ich euch ein in meinen Augen besonders gelungenes Büchlein vorstellen, das vor kurzem in deutscher Übersetzung erschienen ist. Die Rede ist von William Lane Craigs Buch Sühne. Wer ist William Lane Craig? Craig ist einer der sprachfähigsten Philosophen und Theologen unserer Zeit. Er ist ein amerikanischer Philosoph und durch zahllose Debatten mit verschiedensten Atheisten, Religionskritikern und Vertretern anderer Weltanschauungen, vor allem im öffentlichen Raum, gerade an Universitäten, hat sich Craig die letzten Jahrzehnte einen Namen gemacht. Sein erstes Doktorat fand statt unter John Hick an der Universität von Birmingham zum kalam-kosmologischen Argument für die Existenz Gottes. Seine zweite Doktorarbeit erfolgte unter dem deutschen evangelischen Theologen Wolfhard Pannenberg an der LMU. Und zwar zur leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten als Argument für die Existenz Gottes. Durch seine zweite Promotion unter Wolfhard Pannenberg ist Craig bestens mit dem deutschsprachigen Denk- und Sprachkontext vertraut und ihr findet viele seiner Debatten und Vorträge im Netz, unter anderem auf YouTube. Das Buch, sowohl die Langfassung als auch die kompakte Kurzfassung, gliedert sich in drei große Teile. Erstens, biblische Grundlagen. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Exegese. Der zweite Teil mit der theologischen Deutungsgeschichte oder auch Dogmengeschichte. Welche verschiedenen Modelle, wir hatten gerade eben schon einen Überblick, wurden im Laufe der Kirchengeschichte von verschiedenen Theologen angeboten. Und drittens die philosophische Reflexion zum Kreuzestod Jesu. Also eine analytische Herangehensweise, wo Craig versucht, gerade die moralischen und philosophischen Einwände gegen den Kreuzestod Jesu zu entkräften. Im ersten Teil klärt Craig die biblischen Grundlagen für die Lehre vom Sühneopfer Jesu. Viele christliche Philosophen, gerade auch im anglophonen Sprachraum, nehmen diese Aufgabe nicht ernst genug. Bei Craig ist das ganz anders. Er nimmt die Schrift und das Quellenmaterial, was uns die Schrift bietet, als Grundlage und Ausgangsbasis für seine weiteren Überlegungen. Und das ist ein großer Vorzug des Buches in meinen Augen. Wir haben hier einen professionellen Philosophen, der die Schrift exegetisch ernst nimmt. Der zweite Teil dann beleuchtet einige der wichtigsten Theorien über das Sühneopfer, die im Laufe der Kirchengeschichte vertreten wurden, um diese oft missverstandenen Theorien richtig darzustellen und einzuschätzen. Im dritten Teil schließlich wird philosophisch robust eine vielschichtige Sühne-Theorie verteidigt, die im Wesentlichen auf das stellvertretende Strafleiden Christi hinausläuft. Craig stützt sich hierbei auf wichtige Erkenntnisse aus der Rechtsphilosophie. So lautet seit spätestens der Aufklärung der wesentliche Einwand gegen die Strafstellvertretung Jesu, dass ein Unschuldiger nicht für die Schulden eines anderen haften oder gerade stehen könne. Craig zeigt hier im dritten Teil auf, dass das rechtsphilosophisch sehr wohl der Fall sein kann. Wir sehen uns das später im Beitrag noch genauer an. Aber jetzt höre ich sofort einen möglichen Einwand. Warum um alles in der Welt brauchen wir bei einem solch biblischen Thema wie dem Kreuz eine philosophische Herangehensweise? Warum brauchen wir hier Philosophie? Mindestens zwei wichtige Gründe sprechen hierfür. Erstens, eine wichtige Aufgabe der Philosophie ist die sogenannte Begriffsanalyse. Also die Analyse von Begriffen oder Konzepten, um Mehrdeutigkeiten oder konzeptionelle Fehler zu vermeiden, auszuschalten. Ein Beispiel aus dem Buch, das abstrakte Thema Gerechtigkeit. Es gibt einen Unterschied zwischen retributiven Gerechtigkeitstheorien und konsequenzialistischen Theorien. Gerechtigkeitstheorien lassen sich also grob gesagt retributiv oder konsequenzialistisch auffassen. Retributive Gerechtigkeitstheorien gehen davon aus, dass eine Bestrafung gerechtfertigt ist, weil die Schuldigen es verdienen, bestraft zu werden. Vergeltungstheorien werden oft als retrospektiv bezeichnet, im Sinne von Bestrafung für begangene Verbrechen, also zurückwirkend. Konsequenzialistische Gerechtigkeitstheorien hingegen postulieren, dass eine Bestrafung gerechtfertigt ist aufgrund der extrinsischen Güter, die dadurch erreicht werden können, wie zum Beispiel Abschreckung bzw. Prävention von Straftaten, Abschottung gefährlicher Personen und Rehabilitierung von Übeltätern. Konsequenzialistische Theorien sind prospektiv, das bedeutet, sie ziehen also darauf ab, Straftaten zu verhindern. Der Blick geht in die Zukunft. Es macht nun einen großen Unterschied, mit welchem Gerechtigkeitsverständnis wir an das Kreuzesgeschehen herangehen. Ist unser Gerechtigkeitsverständnis retributiv oder konsequenzialistisch? Und hier hilft uns die philosophische Begriffsanalyse, Missverständnisse zu vermeiden und einen klaren Blick zu gewinnen. Ein zweiter Grund, warum Philosophie so wichtig für unser Thema hier ist, ist der folgende. Die härtesten Einwände gegen das Kreuz sind nicht biblisch, sondern philosophisch. Wie kann ein Unschuldiger für einen Schuldigen einstehen? Wenn wir als Theologen mit philosophischer Argumentation nicht vertraut sind, werden wir diese Einwände auch nicht erfolgreich beantworten können. Und es ist schade, dass Theologen biblisch einwandfreie Dogmen hinter sich lassen, weil sie mit philosophischer Argumentation nichts anfangen können. Wie lautet die zentrale These von Craig? Craig nimmt die vielen verschiedenen biblischen Bilder und die darauf aufbauenden Modelle ernst. Seine These lautet, dass eine vollständige und biblisch angemessene Sühnetheorie nicht monolithisch sein kann, sondern verschiedene Aspekte vereinen muss. Stellvertretende Bestrafung, Versöhnung, moralischer Einfluss, Repräsentation und Rechtfertigung. Craig argumentiert, dass gerade die Strafstellvertretung Jesu, im Englischen Penal Substitution, das Rückgrat einer biblisch angemessenen Sühnetheorie bildet, ohne dabei aber die anderen Dimensionen zu verdrängen. Craig vertritt eine multidimensionale Theorie mit der Strafstellvertretung als Herzstück. Die Vielfalt der Sühnebilder darf nicht reduziert werden, aber es gibt bei Craig eine klar erkennbare Linie zur Strafstellvertretung als pumpendes Herz, als Zentrum in der Mitte. Aber was bedeutet das Wort Sühne überhaupt? Gehen wir einen Schritt weiter. Hier gibt es gerade auch im deutschsprachigen Raum viele Missverständnisse. So zitiere ich einen Theologen unserer Zeit, der die Sühne nicht als Ausgleichsleistung oder Strafe oder Buße denkt. Dieser Theologe sagt, nein, 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 so dürfen wir gerade nicht denken. Das ist ein falsches, veraltetes Verständnis. Nein, im Gegensatz dazu bedeutet Sühne das Ereignis der Vergebung und Versöhnung, der Heiligung und Neuschöpfung des Menschen durch Gott selbst. Sühne, so gemäß diesem Theologen, bezeichnet die heilvolle Wiederherstellung der Gemeinschaft und die Neueröffnung der Gottesbeziehung. Sühne ist so verstanden nicht Strafleiden, sondern die Gabe des neuen Lebens jenseits der todbringenden Trennung. So eine zeitgenössische Position zu dieser wichtigen Thematik. Craig kommt zu einer ganz anderen Auffassung. Er unterscheidet zwischen einer allgemeinen und einer engen Bedeutung von Sühne. Das nächstliegende Wort des Neuen Testaments für Sühne im Sinne der Harmonie, wie sie gerade von dem Theologen genannt wurde, ist Katalage oder Versöhnung. Insbesondere Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Diese Versöhnung, so Craig, ist das übergreifende Thema des Neuen Testaments. Andere wichtige neutestamentliche Themen wie das Reich Gottes, Errettung, Rechtfertigung und Erlösung sind ihr untergeordnet. Die Versöhnung liegt also im Zentrum des christlichen Glaubens. Soweit, so gut. Es gibt jedoch, so Craig, noch eine engere Bedeutung von Sühne, die uns durch den biblischen Urtext offenbart wird. Im Alten Testament steht der Begriff Sühne und die damit verwandten Übersetzungen für Wörter mit der hebräischen Wurzel Kippur. Am bekanntesten dürfte hier zweifellos der Begriff Yom Kippur sein, der Versöhnungstag. Sühne in diesem engeren Sinne konzentriert sich auf Sünde oder Unreinheit und bedeutet reinigen, säubern. Theologisch gesehen geht es bei der Lehre vom Sühneopfer in erster Linie um die engere biblische Bedeutung, nämlich um die Reinigung von Sünden. Und genau deshalb wurde die Lehre vom Sühneopfer von jeher im Rahmen des priesterlichen Werkes Christi entfaltet. So Craig. Das war jetzt ein langer Auszug, aber der ist so bedeutsam, weil wir ihn eben mit diesem allgemeinen Verständnis von Versöhnung großgefasst kontrastieren können. Und dieses allgemeine Verständnis, das finden wir heute gerade auch im deutschsprachigen Raum immer wieder. Aber Craig sagt, nein, wir müssen hier aufpassen. Der biblische Urtext unterscheidet zwischen dieser allgemeinen Bedeutung, dem großen Überthema Versöhnung, und einer engeren Bedeutung von Sühne im Sinne von reinigen, säubern. Und diese enge Bedeutung dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wenn wir das tun, so fügen wir dem biblischen Quellenmaterial Gewalt zu. Und im ersten Teil nun gibt Craig hier Einblicke in den alttestamentlichen Hintergrund, denn der ist entscheidend, um das, was Jesus im Neuen Testament vollbringt, um das überhaupt zu begreifen zu können, um klar verstehen zu können. Im Allgemeinen erfüllten die Opfer im Alten Testament die beiden folgenden grundlegenden Zwecke. Erstens die Sühne von Sünde bzw. Unreinheit, im Lateinischen expiatio, das wäre die enge Bedeutung von reinigen. Und zweitens die Versöhnung mit Gott, lateinisch propitiatio, also die allgemeine Bedeutung, das Überthema, Versöhnung. Sühnen bedeutet beseitigen, annullieren, aufheben. Versöhnen hingegen bedeutet besänftigen, beschwichtigen, zufriedenstellen. Der Gegenstand der Sühne, eng gefasst, ist die Sünde bzw. Unreinheit. Der Gegenstand der Versöhnung, allgemein, groß gefasst, hingegen ist Gott. Um Versöhnung mit Gott im allgemeinen Sinne von Sühne zu erlangen, ist also was notwendig? Die Reinigung von Sünde im engeren Sinn. Keine Versöhnung im Großen ohne Sühne im Konkreten. Und unter liberalen und auch modernen Theologen ist es gängig, Sühne im allgemeinen Sinne von Versöhnung, im Englischen Reconciliation, zu verstehen. Und die enge Bedeutung nun von Reinigung wegzulassen. Das finden wir theologiegeschichtlich schon bei Albrecht Ritschl, dem großen liberalen Vertreter im 19. Jahrhundert. Bei Ritschl haben wir genau dieses Verständnis, dass er Sühne allgemein im Sinne von Versöhnung fasst und deutet, aber hier die enge Bedeutung von Sühne, von Reinigen unter dem Tisch fällt. Jedoch, so Craig, eine Theorie der Versöhnung im allgemeinen Sinn, die Sühne im engen Sinn nicht als Herzstück hat, ist unbiblisch, leer und hohl. Nun haben wir natürlich, es ist schon angesprochen worden, viele Bilder im Alten Testament und im Neuen Testament für das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Wir haben eine Vielzahl an Metaphern und Motiven, gerade dann auch im Neuen Testament. Es geht also nicht darum, in der Strafstellvertretung nun eine einzige Theorie zu vertreten und alle anderen Theorien zu ignorieren, sondern es geht darum, alle Aspekte zu berücksichtigen, die uns das biblische Quellenmaterial zur Verfügung stellt. Craig verwendet hier das Bild von einem Edelstein oder Juwel. So wie ein Strahl auf den Juwel scheint und dieser Lichtstrahl sich dann in einer Vielzahl von verschiedenen Farben bricht, so haben wir das Kreuzesgeschehen Jesu, das sich aber nun theologisch in einer Vielzahl an Bildern und Metaphern widerspiegelt. Und diese Vielseitigkeit müssen wir unbedingt beachten. Craig geht nun die verschiedenen wichtigen Teilbereiche im Alten Testament systematisch durch. Zum Beispiel, ein kurzer Überblick, er geht auf das levitische System ein. Craig stellt fest, dass die Opferkult-Symbolik der Tora stark auf die Begriffe Kippur, Sühne, wir denken an Yom Kippur, und Stellvertretung aufbaut. Es gebe klare Hinweise darauf, dass Opferhandlungen stellvertretend für die Opfernden agieren. Besonders im Yom Kippur-Ritus wird dies deutlich. Levitikus Kapitel 16. Wir haben zweitens die prophetischen Texte. Craig verweist besonders auf Jesaja Kapitel 53. Die neutestamentlichen Autoren und Jesus selbst nehmen diese Bilder aus Jesaja 53 und wenden sie bei Jesus an. Die neutestamentlichen Autoren, so Craig, sahen Jesus als den leidenden Gottesknecht, der in Jesaja 52, Vers 13 bis 53, Vers 12 beschrieben wird. 10 der 12 Verse aus Jesaja 53 werden im Neuen Testament zitiert, das darüber hinaus auch noch angefüllt ist mit Anspielungen und Anklängen an diesen Abschnitt. In Apostelgeschichte 8, Verse 30 bis 35 antwortet Philippus auf die Frage eines äthiopischen Beamten zu Jesaja 53, von wem sagt der Prophet dies, indem Philippus ihm das Evangelium von Jesus verkündet. 1. Petrus 2, 22 bis 25 ist eine Besinnung über Christus als Knecht aus Jesaja 53, der unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen hat, auf dem Holz. Hebräer 9, 28 spielt auf Jesaja 53, Vers 12 an und beschreibt Christus als einmal zum Opfer dargebracht, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen. Der Einfluss von Jesaja 53 ist auch offensichtlich im Brief an die Römer, dem 1. und 2. Korintherbrief, den Briefen an die Galater und Philipper, dem 1. Brief an Timotheus und dem Titusbrief. Fazit: Es gibt eine Jesaja-typische Soteriologie, die tief in das Neue Testament eingebettet ist. Jede Sühnetheorie, die die Strafstellvertretung also beiseite lässt, geht nicht angemessen mit dem biblischen Quellenmaterial um, insbesondere Jesaja 53 und die neutestamentliche Anwendung vom leidenden Gottesknecht. Im zweiten Teil gibt uns Craig einen kirchengeschichtlichen Abriss zu den verschiedenen Positionen, die zur Sühnelehre entwickelt wurden. Es geht ja also um sogenannte dogmatische Entwicklungen. Warum ist der zweite kirchengeschichtliche Teil so wichtig? Craig betont, dass viele dieser Positionen heute falsch verstanden oder karikiert werden. Und er versucht, die historischen Argumente in korrekter Form wiederzugeben. Craig schreibt, dass er historisch gesehen äußerst überrascht war, herauszufinden, welche verzerrten Darstellungen wir in der Sekundärliteratur heutzutage finden. Zum ersten Mal, so Craig, aufmerksam wurde ich auf solcherlei Verzerrung in Bezug auf Anselm von Canterbury, die ja beschuldigt wurde, Gott als einen mittelalterlichen Feudalherrn darzustellen, der zu eitel sei, eine Beleidigung einfach unbeachtet zu lassen. Aber schon bald wurde mir klar, dass auch Abelard falsch dargestellt worden war. Und dann auch noch Hugo Grotius. Man muss nur die Primärquellen selbst lesen, um zu erkennen, wie verzerrt die Theorien dieser Denker oft in der Sekundärliteratur beschrieben werden. Am überraschendsten jedoch war für mich die Entdeckung, dass die Kirchenväter nicht einheitlich der Lösegeldtheorie verpflichtet waren, sondern vielmehr verschiedene Ansichten mit einer Vielzahl von Motiven vertreten haben. Wir haben bei den Kirchenvätern Motive wie Lösegeld, Strafstellvertretung, Selbsthingabe, Satisfaktion, Christus Victor und so weiter vielfältig verteilt. Genauso wie wir diese Bilder auch im Neuen Testament finden. Es gibt also nicht die eine Theorie, die von den Kirchenvätern durch die Bank vertreten wurde. Das ist ein falsches Bild. Anselm von Canterbury jedoch ist der entscheidende Theologe für Craig. In Cura Deus Homo, warum Gott Mensch wurde, entwickelt Anselm die Vorstellung, dass die Sünde eine Verletzung der göttlichen Ordnung ist, die nur durch Satisfaktion, also Wiedergutmachung, eine Wiederherstellung der Ehre Gottes, ausgeglichen werden kann. Craig klärt drei wichtige Missverständnisse. Erstens, Anselms Theorie sei nicht feudal, sondern rational-ethisch. Zweitens, Anselm lehre keine Strafstellvertretung im engen Sinne, doch seine Theorie öffnet den Weg dafür. Und drittens, Anselm argumentiere nicht auf Grundlage menschlicher Empfindungen, sondern göttlicher Gerechtigkeit. Craig hebt hervor, dass Anselms Modell die moralische Notwendigkeit des Kreuzes begründet. Gott könne nicht einfach willkürlich vergeben, ohne die moralische Ordnung, die dem Wesen Gottes und damit der Realität selbst zu eigen ist, zu verletzen. Gott muss den Menschen das geben, was sie verdienen, da er sonst gegen sein eigenes Wesen handeln würde. Das ist eine zentrale Erkenntnis, die uns Craig auf Seite 135 bietet. Also Gott musste ein Opfer fordern für die menschlichen Vergehen, denn die vollkommene Gerechtigkeit, die im Wesen Gottes selbst verankert ist, die das Wesen Gottes ausmacht, erfordert dies. Denn es wäre ungerecht, Schuld ungestraft zu lassen. Die göttliche Gerechtigkeit fordert dies ein. Ein ganz wichtiger Gedanke, auch in Bezug auf das Wesen Gottes. In Bezug auf die Reformatoren betrachtet Craig dann Luther und besonders Calvin als Vertreter einer klaren Strafstellvertretung. Im dritten Teil dann die philosophische Verteidigung der Sühnelehre. Und hier wird Craig nun als Philosoph aktiv. Das ist der umfangreichste und originellste Teil des Buches, seine philosophische Analyse. Craig möchte hier als Philosoph zeigen, dass der Tod Christi sowohl logisch als auch moralisch kohärent ist. Und er unterscheidet verschiedene Mechanismen der moralischen Verantwortung. Erstens ausgleichende Gerechtigkeit, Strafe als Vergeltung, retributiv. Zweitens wiederherstellende Gerechtigkeit, Reparation, Wiedergutmachung. Und drittens rechtliche Repräsentation, also Stellvertretung in Rechtsbeziehungen. Craig argumentiert, dass Christi Tod alle drei Dimensionen berührt. Wir Menschen haben Gottes vollkommenes, gerechtes Wesen durch Sünde verletzt. Moralische Schuld kann durch Ersatzleistungen ausgeglichen werden und Christus bietet eine Ersatzleistung, die Menschen selbst nicht erbringen können. Christus nun handelt als unser rechtsgültiger Repräsentant. Seine Identifikation mit der Menschheit macht ihn fähig, stellvertretend für uns zu handeln. Und Gott akzeptiert seine Ersatzleistung anstelle unserer. Und dies nun, so Craig, macht die Strafstellvertretung moralisch akzeptabel. Denn Craig zeigt, Strafstellvertretung ist legal und moralisch zulässig, wenn der Vertreter legitim handelt. Zweitens, Christus nimmt die Stellvertretung freiwillig auf sich. Und drittens, Christus trägt nicht unsere Strafe im engeren Sinne, sondern dieselbe Art von moralischem Leid und Tod, die Sünde notwendig hervorruft. Also Christus trägt die Konsequenzen unserer Schuld und leistet somit Sühne. Zentral hierbei ist natürlich die Freiwilligkeit und moralische Integrität Jesu. Christus und seine freiwillige Hingabe, das ist für Craig zentral. Nur deswegen ist die Stellvertretung moralisch vertretbar. Ein unschuldiger Mensch wird nicht gezwungen, etwas zu erleiden, sondern Jesus entscheidet sich aus Liebe dazu. Und dieser Liebesschritt, diese Freiwilligkeit macht die Stellvertretung moralisch vertretbar. Craig diskutiert ausführlich, wie die Übertragung schuldausgleichender Effekte, ja, wie so etwas möglich ist. Seine Lösung in aller Kürze: Die menschliche Schuld ist ein objektiver moralischer Zustand. Ein Stellvertreter kann diesen Zustand rechtlich übernehmen. Christus wird somit zum Bundeshaupt der neuen Menschheit. Ja, wir denken an den ersten Adam und an den zweiten Adam. Und durch seine freiwillige Stellvertretung stellt nun Christus die moralische Ordnung, die verletzt worden ist durch unser Sein, durch unser Handeln, dadurch stellt Christus diese Ordnung wieder her. Gott rechnet Menschen diese Wiederherstellung nun zu, die in Christus geschehen ist, wenn wir uns mit Christus im Glauben vereinen. Nun gibt es natürlich eine Vielzahl an Kritik, gerade seit der Moderne. Craig widmet große Abschnitte dieser Widerlegung moderner Kritikpunkte. Sehen wir uns diesen einen Einwand, warum kann Gott nicht einfach vergeben, ja, Vergebung ohne Sühne, sehen wir uns den etwas detaillierter an, denn es ist ein gewichtiger Einwand. Es gibt zwei unterschiedliche Perspektiven auf diese Frage, warum Gott nicht einfach vergeben kann. Viele der Kirchenväter, auch Thomas von Aquin und Hugo Grotius, dachten, dass Gott das hätte tun können. Ich vergebe euch allen einfach ohne Sühneopfer. Diese Lehrer betonten aber auch, dass Gott gute Gründe für diese Art des Opfers hatte. Der Opfertod Jesu zeigt einerseits Gottes Hass gegen die Sünde und andererseits seine tiefe Liebe für uns. Also es hat kirchengeschichtlich große Denker gegeben, die diese Frage, warum kann Gott nicht einfach vergeben, so beantwortet haben, dass sie gesagt haben, ja, Gott kann das. Aber er hatte gute Gründe, eben dann doch den Kreuzestod Jesu durchzuführen. Die andere Perspektive, die Craig bevorzugt, das ist nun Craigs Position, diese lautet, Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit erfordern die gerechte Bestrafung der Sünde. Wenn Gott vor der Sünde einfach die Augen verschließen würde, so wäre er nicht vollkommen gerecht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Gott einfach die Augen vor dem Bösen, vor der Sünde verschließen würde, dann wäre er nicht vollkommen gerecht. Gerechtigkeit ist also genauso eine wesentliche, essentielle, notwendige Eigenschaft Gottes wie seine Liebe. Ja, wir hören, sagen ja als Christen immer wieder völlig zu Recht, Gott ist die Liebe. Aber Gott ist genauso Gerechtigkeit. Zitat: Warum Gott über das Vergehen nicht einfach hinwegsehen kann, liegt darin begründet, dass eine solche Nichtbeachtung einer Ungerechtigkeit gleichkäme, die dem Wesen Gottes selbst widersprechen würde. Zitat Ende. Und Craig nimmt im zweiten kirchengeschichtlichen Teil auf Anselm von Canterbury Bezug, dessen Satisfaktionstheorie in der Sekundärliteratur eben oftmals verzerrt dargestellt wird. Typischerweise wird gesagt, Anselms grundlegendes Anliegen sei die Wiederherstellung der Ehre Gottes, die durch die Sünde der Menschen besudelt worden ist. So stelle Anselm Gott als eine Art Feudalherrn dar, dessen verletztes Ego besänftigt werden müsse, um Vergebung für die menschliche Beleidigung zu ermöglichen. Eine sorgfältige Lektüre von Anselms Werk Cur Deus Homo zeigt jedoch, dass sein entscheidendes Anliegen mit der Gerechtigkeit Gottes und den damit verbundenen moralischen Forderungen zu tun hat. Es geht Anselm in erster Linie also nicht um Gottes Ehre, sondern um Gottes Gerechtigkeit, um sein vollkommen heiliges Wesen. Darum geht es Anselm. Sein Hauptanliegen ist somit auch ein ethisches und nicht nur ein Problem der verletzten Würde. Es muss also nun einen Weg geben, bei dem sowohl die Liebe Gottes als auch seine vollkommene Gerechtigkeit vollkommenen Ausdruck findet. Ohne dass eine der beiden Eigenschaften Gottes, Liebe oder Gerechtigkeit, kompromittiert werden würde. Und die Lehre von der Strafstellvertretung Jesu ist genau solch ein Weg. Am Kreuz Jesu treffen sich Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe und werden vereint am Kreuz erfüllt. Das Kreuzesgeschehen hat also letzten Endes mit dem Wesen Gottes selbst zu tun. Und damit verbunden auch die wichtige Frage, ob Jesu Kreuzigung notwendig war. Craig geht davon aus, dass Sühne vollbracht werden muss. Er vertritt also eine Notwendigkeitslehre. Und Christus als vollkommen sinnloser Mensch musste sterben, um uns zu erlösen. Natürlich hätte Jesus Nein sagen können und er wäre nicht gestorben und hätte sich auch nicht inkarniert. Aber dann wäre auch unsere Erlösung nicht realisiert worden. Wenn wir aber erlöst werden sollen, dann musste Jesus sterben. Dann musste dieser Schritt gegangen werden. Der Tod Jesu ist also notwendig, aber in der Wahl der Todesart, also wie Jesus umgekommen ist, ob durch Enthauptung, Geißelung, Kreuzigung und so weiter, in der Wahl des Hinrichtungsmittels, hier hatte Gott natürlich verschiedene Optionen. Aber dass ein völlig unschuldiger Mensch sterben musste und somit hier der Gerechtigkeit Genüge getan werden musste, das war unausweichlich, dieser Schritt. So Craig. Aber warum musste nun ein Unschuldiger leiden? Wie kann Gott einen Unschuldigen leiden lassen? Eine gewichtige Frage und vielleicht der Haupteinwand gegen die Lehre von der Strafstellvertretung Jesu Christi. Und die Antwort auf diese Frage ist eine der Schlüsselerkenntnisse im dritten Teil des Buches. Der Einwand geht weiter, dass wir nichts von der Bestrafung unschuldiger Dritter wissen. Aber eine der Haupterkenntnisse von Craigs Studie lautet, dass dieser Einwand nachweislich falsch ist. Und hier, denke ich, liegt eine der Hauptstärken von Craigs Buch. Craig zeigt auf, dass wir sowohl im Strafrecht als auch im Zivilrecht Fälle haben, in denen unschuldige Dritte für das Vergehen anderer zur Rechenschaft gezogen werden. Und diese Fälle finden Ausdruck unter der Bezeichnung stellvertretende Haftung. Stellvertretende Haftung. Das bedeutet, die Haftung für Straftaten, die von einem Untergebenen in Ausübung seiner Pflichten begangen worden sind, und diese Straftaten können auch seinem Vorgesetzten zugerechnet werden. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer können für Straftaten, die nur der Arbeitnehmer begangen hat, schuldig befunden werden. Der Vorgesetzte wird für schuldig befunden, ohne dass ihm jedoch Eigenverschulden angelastet wird, da hier ja kein Schuldbewusstsein vorliegt. Der Vorgesetzte ist demnach schuldfähig und strafbar für die Vergehen seines Untergebenen oder Angestellten, obwohl er persönlich nicht schuldig ist. Das im Gesetz gegebene Konzept der stellvertretenden Haftung reicht also aus, um aufzuzeigen, dass die Zurechnung unserer Schuld an Christus nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Es gibt Parallelen in unserer Erfahrung. So Craig. Und in seinem Buch nun zeigt Craig dieses Rechtsprinzip der stellvertretenden Haftung anhand vieler konkreter Beispiele aus der westlichen Rechtsgeschichte. Es gibt sowohl straf- als auch zivilrechtliche Anwendungen von respondeat superior. Also der Vorgesetzte soll dafür antworten. Was hat das nun theologisch für Bedeutungen in Bezug auf Jesu Kreuzestod? Das bedeutet also, dass Jesus nicht selbst moralisch zu einer bösen, strafwürdigen Person werden musste. Sondern ganz nüchtern bedeutet das, dass Jesus in einem rechtlichen Sinne stellvertretend haftbar für unsere Vergehen wurde, ohne diese selbst begangen zu haben. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Einblick, den uns Craig hier bietet. Er zeigt uns eben anhand vieler konkreter Beispiele aus der Rechtsgeschichte, aus der Rechtsphilosophie, dass es diese stellvertretende Haftung sehr wohl gibt. Wir sind aus unserer menschlichen Erfahrung damit vertraut und haben somit eine sehr starke, kräftige Analogie für das, was Jesus hier am Kreuz für uns vollbracht hat. Er ist stellvertretend für uns haftend geworden, sozusagen wie ein Vorgesetzter für seinen Untergebenen stellvertretend haftbar werden kann. Und das ist eine wesentliche Antwort auf den Einwand der angeblichen Ungerechtigkeit einer Strafstellvertretung. Aber ist Gott nun nicht ein Rabenvater? Oder, manchmal hört man es sogar ganz, ganz stark formuliert, eine Art Kinderschänder, dass er seinen Sohn so brutal opfern lässt, um für uns hier Sühne zu erlangen. Anders ausgedrückt, warum braucht Gott ein Blutopfer, um uns lieben zu können? Hier handelt es sich, so Craig, um ein klassisches Strohmann-Argument, also eine Karikatur der Position, die man kritisieren möchte. Ein Strohmann-Argument entspricht also nicht der Wirklichkeit. Das Blutvergießen Jesu ist kein irgendwie magischer Vorgang, sondern bedeutet die uneingeschränkte Lebenshingabe bis zum Letzten. Blut ist das reale Zeichen einer personalen Ganzheitshingabe. Erneut ist hier alttestamentlich zu denken. Denn gemäß 1. Mose 9,4, 3. Mose 17,11, 5. Mose 12,23 steht Blut für was? Für das Leben. Im Blut ist Leben. Vergleichen wir hier nur einmal Hebräer 9, die Verse 16 bis 22 und Offenbarung 5, Vers 9. Und was sagt uns nun Johannes Kapitel 3, Vers 16? Es ist gerade die Liebe Gottes, die ihn dazu veranlasste, seinen eingeborenen Sohn für uns hinzugeben. Gott braucht also kein Blutopfer, um uns zu lieben. Im Gegenteil, seine Liebe ist der Grund für Jesu stellvertretende Opferhandlung. Johannes 15, Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Es ist die Liebe Gottes, die Christus veranlasst, Mensch zu werden, sich selbst hinzugeben, um so der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die Bestrafung für unsere Vergehen fordert. Da kommen wir nicht daran vorbei. Der Lohn der Sünde ist der Tod, so Römer 6, Vers 23. Helmut Thielicke, der evangelische Theologe und Ethiker, hat es wie folgt ausgedrückt: Würde Jesus im Hier und Heute leben, würde er also heute Mensch werden und wäre er nicht vor gut 2000 Jahren Mensch geworden, sondern in unserer Zeit leben, Überraschung, er müsste genauso erneut sterben. Er würde heute kein friedliches Dasein fristen und dann friedlich im Bett sterben. Nein, würde Jesus heute Mensch werden, so müsste er genauso in den Tod gehen für uns im Sinne einer Stellvertretung. Warum? Thielicke? Weil diese gefallene, kaputte Welt seine vollkommene Güte und Gerechtigkeit nicht ertragen würde. Wenn wir mit dem vollkommenen Guten und Heiligen konfrontiert werden, dann können wir das nicht ertragen, so Thielicke. Und so würde Jesu Inkarnation zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte notwendig mit seinem Tode enden. Und zwar mit einem gewaltsamen, unnatürlichen Tode. Unsere Abwendung von Gott kommt einem Kapitalverbrechen gleich. Das ist für uns moderne Ohren, ist das heute nicht mehr ganz nachvollziehbar. Aber interessanterweise wurde das fast zu allen Zeiten bis zur Ankunft der Moderne auch so wahrgenommen. Und zwar von fast allen Religionen, dass es hier einen Bruch gibt zwischen unserem Dasein und der Wirklichkeit. Und nun bieten die verschiedensten Religionen verschiedene Wege und Möglichkeiten an, um mit dieser letzten Wirklichkeit versöhnt zu werden. Also dieses Bewusstsein, dass etwas mit der Welt nicht in Ordnung ist, dass etwas mit uns selbst nicht in Ordnung ist, dass etwas aus den Fugen gegangen ist, dieses Bewusstsein, das scheint uns universal eingeimpft zu sein. Und somit haben wir die verschiedensten Weltanschauungen im religiösen Bereich, um diese Empfindung zu überwinden und hier eine Lösung zu finden. Wir sollten Gott dankbar sein für seinen Zorn gegenüber der Sünde. Der Philosoph Stephen Davis meint, unsere einzige Hoffnung ist der Zorn Gottes. Damit meint Davis, Gottes Zorn ist Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes, seiner vollkommenen Heiligkeit und Güte. Dabei ist Gottes Zorn nicht emotional zu verstehen, wie zumeist bei uns Menschen. Das ist ja der Fehler. Wenn ich an Zorn denke, denke ich zuerst an meinen emotionalen Wutausbruch, der ganz oft dazu führt, dass andere Menschen verletzt werden. Aber Gottes Zorn ist nicht so emotional zu verstehen. Gottes Zorn ist vielmehr die rechte göttliche Reaktion auf unseren gefallenen Zustand. Und weil Gott nun vollkommen gerecht und liebend ist, dürfen wir darauf vertrauen, dass er das Rechte tun wird und nicht wie ein launischer Diktator völlig unberechenbar Willkürhandlungen vollzieht. Und weil Gott aber nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch die Liebe ist, nimmt er die Strafe in Christus auf sich. Die christliche Sühnelehre ist somit Ausdruck der selbst aufopfernden Liebe Gottes. Ich wiederhole, die christliche Sühnelehre ist Ausdruck der selbst aufopfernden Liebe Gottes. Ein letzter Einwand. Ist das Blutopfer nicht nur eine Kopie oder Nachahmung der umliegenden Kulturen, also der heidnischen Nachbarvölker Israels? Haben die das nicht einfach abgekupfert, schon alttestamentlich, und wurde das dann neutestamentlich einfach auf Jesus übertragen? Haben wir hier nicht einfach ein Spiegelbild der heidnischen Kultur vor uns. Dieser Einwand geht aus folgendem Grund nicht durch. Das heidnische Opfersystem beruht auf einem Kerngedanken. Bestechung. Die heidnischen Götter müssen bestochen oder irgendwie dazu gebracht werden, nicht mehr wütend zu sein. Und wütend nun hier in einem menschlich-emotionalen Sinne. Die Götter Mesopotamiens sind Bedürfnisgötter. Sie müssen beschäftigt werden. Sie müssen versorgt werden. Man muss sich um sie kümmern. Man muss ihnen schmeicheln, damit sie einen in Ruhe lassen. Aber genau dieser Kerngedanke der Bestechung, der vorantik heidnische Kulturen ausmacht, genau dieser Kerngedanke lässt sich nicht im levitischen Opfersystem im Alten Testament finden. Wir finden nichts davon im Volk Israel. Die alttestamentlichen Opfer waren weder Bestechungen noch Geschenke, sondern vielmehr Sühne im engen Sinne von Reinigung. Craig, der Gegenstand der Sühne ist die Sünde bzw. Unreinheit, der Gegenstand der Versöhnung hingegen ist Gott. Erinnern wir uns zurück. Die Motivation nun im dritten Buch Mose ist eine komplett andere wie in den kanaanitisch-heidnischen Kulturen, die das Volk Israel umgaben. Alttestamentliche Sühne im engen Sinne von Reinigung richtet sich gegen die eigene Unvollkommenheit. Es geht nicht darum, Gott zu besänftigen oder zu bestechen. Es geht vielmehr darum, die eigene Ungerechtigkeit zu überwinden, um in der Realität bestehen zu können. Und was ist Realität? Gottes Gerechtigkeit. Kommen wir zu einem Fazit unserer Buchbesprechung. Worin liegt die Bedeutung dieses Buches? Worin liegt die Bedeutung der Studie Atonement von William Lane Craig, in kompakter Kurzfassung erschienen im Deutschen unter dem Titel Sühne? Aus theologischer Sicht bedeutet Craigs Ansatz ein Vierfaches. Erstens, eine Wiederbelebung der klassischen protestantischen Sühnetheorie. Zweitens, eine systematische Verteidigung der moralischen Notwendigkeit des Kreuzes. Drittens, eine Integration von Anselm und den Reformatoren in ein kohärentes Gesamtmodell. Und viertens, eine rechtsphilosophisch moderne, analytische Neudefinition des Begriffs Strafstellvertretung. In der analytischen Theologie hat Craigs Buch großen Einfluss genommen, da es die Sühne gegen philosophisch-moralische Argumente stärkt und die Lehre aus der Ecke des vermeintlich brutalen Gottesbildes herausholt. Craig rehabilitiert die Idee, dass Christus stellvertretend für uns Menschen gestorben ist und zeigt, dass diese Vorstellung sowohl notwendig als auch moralisch legitim ist. Das Buch steht somit in der Tradition der großen apologetischen Werke, die Glaubenslehre mit philosophischer Vernunft verbinden. Und Craigs Buch setzt somit einen modernen Maßstab für die systematische Darstellung einer Sühnetheologie. In theologischen und philosophischen Kreisen im anglophonen Sprachraum wird Craigs Beitrag als Meilenstein angesehen. Er liefert eine klar strukturierte, gut argumentierte und interdisziplinäre Theorie der Sühne, die sowohl die Tiefe der Schrift als auch die Anforderungen der Vernunft ernst nimmt. Ich schließe mit einem letzten Zitat aus der deutschen Fassung Sühne. Da Christus ohne Sünde war, musste er nicht sterben. Indem er freiwillig sein Leben hingibt, überbringt er Gott ein Geschenk von unendlichem Wert. Ein Geschenk, welches er nicht machen musste. Ein Geschenk, das durch seine unendliche Liebe zu uns motiviert wurde. Und nun lautet die alles entscheidende Frage: Nimmst du dieses Geschenk im Glauben an?